Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Mit Nico Willig kehrt das Spielglück zurück. Aber nicht nur das, sondern auch noch einiges anderes. Hallo Philipp.
Hallo Christian.
Wir sprechen natürlich über das Erfolgserlebnis vom vergangenen Wochenende, haben aber auch noch ganz viele andere Themen für euch da.
Richtig, natürlich wollen wir einen starken Fokus legen auf die Premiere von Nico Willig, wollen aber auch so ein bisschen noch den Themenkomplex Wolfgang Dietrich streifen und haben die Trainersuche beim VfB im Blick, bevor wir dann auf das Spiel bei der alten Dame schauen, gegen Hertha, nämlich am kommenden Samstag 15:30 in Berlin.
Ja, und heute mal wieder ohne Gast, das heißt traute Zweisamkeit, du kannst alles sagen, was du schon immer sagen wolltest, Philipp, ja, wir sind unter uns quasi.
Tja, der gute alte Anachronismus des Vorfeiertages der Printjournalisten bedingt, dass wir keinen Gast heute haben, das ist richtig.
Aber ich glaube, das kriegen wir auch so ganz gut hin. Zum Beispiel gleich mal zu sprechen über dieses 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe es gerade am Anfang ein bisschen anklingen lassen. Spielglück ist, glaube ich, so Matchglück, so ein Begriff, der ziemlich häufig gefallen ist. Der VfB mit einer soliden Leistung, kämpferisch gut, am Ende sicher auch nicht unverdienter Erfolg. Und trotzdem gab es so die ein oder andere Szene, gerade zu Beginn, Player, der allein auf Zieler zuläuft, was heißt allein, mit zwei anderen, wo er eigentlich querlegen muss, wo du auch ein bisschen eben dieses Glück hattest, nicht gleich wieder hinten zu liegen, 0-1. Ne?
Nach der Szene musst du eigentlich zweimal auswechseln.
Ja.
Nämlich erstens den Kollegen Player. Der wäre ich ja verrückt geworden als Trainer, und das gleiche gilt auch für den Kollegen Donis, der das wunderbar mit einem absoluten Scheißball eingeleitet hat, diese Szene. Darf dir eigentlich nicht passieren in so einem wichtigen Spiel, wenn deine erste Aktion dann so ein Ball ist. Ja, wie es dann aber das Spiel gezeigt hat oder der Spielverlauf gezeigt hat, wird er dann nachher zum Matchwinner.
Ja, genau, das ist ja oft so diese, würde man sagen, Ironie des Schicksals, also beziehungsweise der schmale Grat zwischen der Held des Spiels zu sein oder halt eben der tragische Held sozusagen. Wenn dieser Fehler nach hinten losgeht, du liegst 0-1 hinten, wahrscheinlich verlierst du dann 0-2. Und dann wird die Geschichte eben ganz anders erzählt zu diesem Spiel.
Ja, zeigt halt das, was wir schon 100 Mal eigentlich, glaube ich, in 66 Folgen, die wir jetzt produziert haben,
doch schon so viele
besprochen haben, dass bei dem Kerl einfach Genie und Wahnsinn sehr, sehr nah beieinander liegen, dass er einfach ein Schluri ist, und das hat sich da wieder gezeigt. Am Schluss allerdings muss man auch ganz klar sagen, sehr starke zwei Situationen gegen Elvedi, der mir ein bisschen leid tat, weil der hatte gar keine Chance, den zu verteidigen, und der erste geht am Pfosten, der zweite dann rein. Und so gewinnst du ein Spiel, das du ja im Vorfeld nicht als Pflichtsieg, sage ich mal so, verbucht hattest, ja, in deiner Saisonendphase. Ich weiß nicht genau so, was ich damit anfangen soll. Es ist natürlich schön, dass du gewonnen hast, dass die Mannschaft sich mal wieder belohnt hat. Andererseits auch nochmal mit der Retrospektive Augsburg. Es ist einfach, ja, erbärmlich. Ich bleib dabei, was eine Mannschaft zwei solche Gesichter innerhalb einer Woche zeigen kann, dass sie anscheinend permanent neue Tritte ins Hinterteil braucht durch einen Trainer oder sonst was, um dann in irgendeiner Form wieder eine Leistung anzubieten, die man so nennen darf. Schlussendlich war es echt nicht mehr als Basics. Ja. Die Mannschaft hat die Basics auf den Platz gebracht, und umso bitterer ist es eigentlich, wenn man noch weiter zurückblickt, denn wenn du so gespielt hättest die letzten 10 Spiele, hättest du mit Sicherheit nicht so eine Bilanz nach Hause gebracht, wie sie es eben haben, und das ist schon sehr, sehr schade, lässt einfach auch tief blicken, was da in dieser Mannschaft los ist, sag ich mal.
Ja, das ist der Satz, der immer wieder durchklingt, ging direkt nach Spielende los, bei den Kollegen von Sky, über das Wochenende auch bei uns, und jetzt, selbst wenn du hier mit den Kollegen bei Antenne sprichst, sagen auch, Mensch, mit dieser Einstellung, schon die letzten 10 Spiele, sagen wir mal, dann wirst du jetzt vermutlich ganz anders dastehen. Vielleicht jetzt nicht irgendwie im ganz gesicherten Mittelfeld, aber doch vielleicht irgendwie in SC Freiburg-Sphären oder so, solche Geschichten. Ist aber nicht so. Und dazu muss man auch sagen, hat der VfB momentan so ein bisschen dieses Glück, werden wir auch nachher noch drauf zu sprechen kommen, wenn es um das Restprogramm geht, Gegner auf dem Spielfeld zu haben, die auch so ein bisschen in der Luft hängen, wo jeweils der Trainer so eine Art Lame Duck ist. Hast du bei Dieter Hecking gemerkt, der war richtig angefressen in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Also Mannschaften, die selbst so irgendwo im Niemandsland stecken und nicht so wirklich wissen wollen, wo wollen sie hin, wo geht die Reise weiter, und das hat der VfB, und das finde ich positiv, ausgenutzt. Also mal diese Anfangsphase ausgeblendet, aber wir haben uns zur Halbzeitpause unterhalten, und dann war der Tenor, jetzt musst du da sein. Nimm die Punkte jetzt mit. Und genauso kam es dann. Borussia Mönchengladbach kam erschreckend schwach aus der Kabine, und du hast gleich gemerkt in den ersten 10, 15 Minuten, wow, die sind fällig. Und da dann da zu sein in dem Moment, du hast ja vorher schon die Chance, Donis an den Pfosten, das ist dann auch wieder eine Art von Qualität, die die Mannschaft dann zum Glück gezeigt hat. Dieser Killerinstinkt, dann doch im richtigen Moment da zu sein und zuzuschlagen. Das hat der VfB auch schon lange, lange nicht mehr gehabt.
Das ist richtig. Und auch da haben die Fans ein bisschen mitgeholfen, finde ich, die ja von Anfang an klare Ansagen gemacht haben. Verdient euch diese Kurve, war groß zu sehen auf dem riesigen Spruchband, die komplette Cannstatter unten überspannt. Und ja, hat dann auch 20 Minuten gedauert, bis die dann eingestiegen sind da. Und dann aber gerade zweite Halbzeit hinten raus war es dann schon auch ein Faktor, finde ich, weil da war richtig Druck da in der Kurve. Ich stand selber drin, deswegen kann ich es wirklich mit Fug und Recht behaupten. Ich stand da unten in den ersten paar Reihen, wo du wirklich diese ganze riesige Kurve, diese knapp 20.000 Leute hinter dir hast, so gefühlt. Ja. Und wenn dann, du merkst einfach, ist der heute gut drauf oder eben nicht. Und das war sie dann am Spielende. Das hat mit Sicherheit auch den Teil dazu beigetragen, dass der VfB diesen Sieg nach Hause fahren konnte. Ich will aber gar nicht mehr so sehr aufs Spiel eingehen, sondern vielleicht so ein bisschen auch nochmal auf den Interimstrainer schauen. Was meinst du?
Ja, unbedingt. Vielleicht gerade nochmal so zu diesem Thema Stimmung. Da können wir auch dann quasi die Überleitung zu Nico Willig nochmal schlagen. Ich saß oben auf der Medientribüne und eigentlich bin ich mittlerweile in den letzten Jahren nicht mehr so Fan davon, aber das hatte gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen was von Premier League Atmosphäre. Das war wirklich still, so die ersten 20, 25 Minuten und dann die Emotion raus aus dem Spielverlauf. Also die Gesänge und die Stimmung, die sich aus dem Spielverlauf ergibt. Und entsprechend, muss ich sagen, ein Wahnsinnsmoment fand ich, war der Moment des Schlusspfiffs. Also als Bastian Dankert dann nach 94 Minuten zum Schlusspfiff ansetzte, ein Jubelschrei in diesem Stadion, wie ich ihn echt schon in der Lautstärke lange nicht mehr vernommen habe. Und diesen Jubel gab es aber auch unten an der Seitenlinie.
Neben mir sind Leute in die Knie gegangen. Ja, also da haben Leute sich echt hingekniet und wirklich einen infernalischen Schrei losgelassen Richtung Himmel, um sich quasi zu bedanken dafür, dass es eben so gelaufen ist. Fand ich auch gut, dass der Sportchef Hitzlsperger da entsprechende Worte gefunden hat und gemeint hat, hey, das ist eigentlich eine gute Aktion gewesen und auch ein Zeichen an die Mannschaft, die das wohl offensichtlich auch wahrgenommen hat. Ja.
Und eben der Punkt, den du jetzt auch noch vorher hast anklingen lassen, also Nico Willig, aber nicht nur Nico Willig, sondern das Trainerteam um Tobi Rathge, Paco Vaz und vor allem Jens Grahl.
Der einzige Ultra, der in der Bundesliga auf einer Ersatzbank sitzt, genau.
Wahnsinn. Jens Grahl. Ja, waren wirklich Bilder. Ich meine, irgendwo habe ich gelesen, das ist eigentlich schon schlimm, dass dass ein emotionaler Trainer eine Klickstrecke wert ist, aber es war wirklich so. Wir haben uns am Sonntag, am Tag danach, die Bilder angeschaut, die uns geliefert wurden von den Kollegen. Also Wahnsinn. Und ich sag, das musst du jetzt als Geschichte erzählen, weil sowas hast du beim VfB auch schon lange nicht mehr gesehen, so eine Emotion.
Der letzte Trainer, der weggeflankt wurde, war, glaube ich, Jürgen Kramny, der auch schon hier in der Kabine stand, mit Daniel Didavi damals. Ja, und am Wochenende hat halt Jens Grahl mal ein bisschen rasiert. Gut, Nico Willig, ich meine, man hat eigentlich quasi die Fortführung dessen gesehen, was er in der PK gebracht hat, was er in den öffentlichen Einheiten gezeigt hat. Unglaublich emotional, unglaublich intensiv, der lebt das einfach, ja, und überträgt das ein Stück weit mit Sicherheit auch auf seine Spieler, gerade die dann bei ihm an der Außenlinie sind, da kommt das mit Sicherheit an und scheint positive Effekte zu haben. Es ist definitiv was anderes, als wenn da draußen jemand steht oder sitzt und dann da mit irgendwie den Händen vergraben in der Tasche und irgendwie so guckt und ja, was mache ich jetzt, was will ich jetzt, was gebe ich denen mit? Ich habe In-Game-Coaching gesehen von ihm, was ich ganz gut fand, der Umstellung situativ, aber auch dann immer wieder mal sich einen rausgeholt und klare Ansagen gemacht. Fand ich schon ganz gut.
Und ich musste immer wieder an die Worte denken, die Gerhard Pfisterer letzte Woche in unserer Folge ausgesprochen hat. All das nutzt nichts, wenn dieser Funke nicht vom Trainer oder dem Trainerteam auf die Mannschaft übergreift. Den Eindruck konnte man dann durchaus haben.
Exakt, so ist es, ja.
Ja, und aber jetzt nochmal würde ich gerne von dir einfach wissen, weil du ihn ja einfach schon eine Spur länger kennst. Ist er so gewesen? Also ist er gewesen? Ist er an der, klar, ist natürlich U19 im Stadion eine andere Atmosphäre, aber hast du ihn so authentisch wahrgenommen wie zuvor auch?
Ja, habe ich. Es war fast schon ein bisschen too much, ehrlich gesagt, weil wenn er seine U19 gecoacht, da ist er natürlich ruhiger irgendwo, was aber auch damit zusammenhängt, dass du halt einen Favoriten trainierst. Ja, du bist eigentlich in jedem Spiel der Favorit. Du weißt, wenn ich meine Leistung auf den Platz bringe, respektive wenn meine Mannschaft die Leistung auf den Platz bringt, dann gewinnen wir hier dieses Spiel. Da kannst du natürlich ein bisschen ruhiger agieren, aber auch da hast du immer mal wieder, gerade wenn du im Schlien spielst, da ist ja nicht viel los, hat er ja selbst gesagt, ja, da kommen halt auch so 30 Leute. Da hörst du natürlich auch viel, ja, da hörst du wirklich Ingame-Coaching, da hörst du klare Ansagen, da hörst du aber auch mal einen Fluch, der einfach auch dazu gehört, ja, das ist ja was man in der Bundesliga trotz Außenmikrofon nicht mehr so oft einfangen kann, aber ist einfach, ja, also ich habe, wie gesagt, das gesehen, was ich von ihm erwartet habe Und ich glaube, diese Schiene wird es auch weiterhin zu sehen geben.
Ja, er hat auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel auf die Frage, was denn so anders war oder ob er sich irgendwie groß umstellen musste, hat er gesagt, nee, eigentlich war es schon im Großen und Ganzen gleich, aber diese Lautstärke um einen rum, also dass nicht jedes Wort von dir sofort direkt auf dem Spielfeld wahrgenommen wird, also da musste meine Stimme schon noch ein bisschen leiden, da musste ich schon ein bisschen mehr Gas geben, hat sich auch ein bisschen angeschlagen angehört, das ist glaube ich auch eine Geschichte, das ist nur mal ein Unterschied, ob wenn du sagst 30 Leute oder fast 60.000.
Ja, 30 ist natürlich untertrieben, also so 200, 300 kommen da schon, aber es ist natürlich kein Vergleich.
Aber auch taktisch hat Nico Willig einiges probiert. Wir hatten ja auch die Diskussion, wie wird das wohl machen, wen wird das spielen lassen, wen nicht. Am Ende kristallisierte sich so eine Sache raus, die so einen Überraschungseffekt hatte. Das war nämlich Anni Beck vorzuziehen in die Mitte. Wie hast du den Kniff wahrgenommen? Das ist etwas, was, glaube ich, durchaus auch den Gegner überrascht hat. Und Thomas Hitzlsperger hat sich auch am Tag danach geäußert. Also als ich diesen Vorschlag dann gehört habe, gesagt, okay, interessant und so hat sich das dann auch auf dem Platz irgendwie dargestellt. Interessant.
Ja, ich meine, er hat halt auf was Naheliegendes gesetzt, nämlich Ruhe am Ball, Routine, ja. Erfahrung im kompletten Mittelfeld. Also alle vier, die da gespielt haben, da waren nicht viel mit jungen Hunden und so. Da hat der natürlich schon drauf geachtet, dass es A zusammenpasst und dass es auch eine taktische Variabilität mit sich bringt. Ja, ich habe da ganz oft eine Raute gesehen. Ja, dann gegen den Ball ist man quasi hat man einen Dreierblock gebildet vor der Viererkette, um das Zentrum zu verdichten, um Gladbach über die Außen irgendwie zu zwingen anzugreifen, und da war halt echt nicht viel los. Ja, also wenn man gesehen hat, was Hazard und Hermann und die Jungs, die da sonst eigentlich in der Lage sind, auch Spiele selbst zu entscheiden, was sie angeboten haben, war relativ wenig, und das hat man eben gut ausgenutzt. Und Andy Beck hat ja selbst gesagt, ein Signalspieler für ihn, ja, ein Spieler, der verlängerte Arm, der klassische verlängerte Arm auf dem Spielfeld, einfach da auch, also ich weiß ja, wie die Leute den Andy sehen, das ist meines Erachtens nicht, also es ist nicht legitim, weil man da einen Spieler hat, der unglaublich diesen Verein lebt, der sich voll identifiziert, der im Training immer alles gibt, der sagt, weißt du was, Trainer, ist mir egal, wo du mich hinstellst, ich spiele das, auch wenn ich dabei nicht gut aussehe, spiele ich es trotzdem, ja, und stelle mich voll in den Dienst der Sache. Und solche Spieler, ganz unabhängig jetzt von der individuellen Qualität, die er hat oder nicht hat, kann man ja sehen, wie man möchte, sind das Spieler, die ich in jedem Verein gerne habe und natürlich beim VfB insbesondere sehen will, weil sie einfach ihren Egoismus irgendwo, den du natürlich auch haben musst als Profisportler, der spielen will, hinten anstellen und der Sache dienen. Ich mag solche Leute.
Ja, und die den Rest der Mannschaft auch mitziehen. Also ich finde, in dem Fall ist es dann einfach auch elementar wichtig, dass du so jemanden hast, der auch die Kapitänsbinde trägt, der da vorangeht. Und das kann sich dann im Idealfall, wenn du eine in diesem Fall intakte Mannschaft auf dem Platz stehen hast, kann sich das eben auswirken auf den Rest. Ich erinnere mich an die eine Szene, als Benjamin Pavard mit einer Riesengrätsche irgendwie klärt und dann kommt Kollege Kabak und schlägt richtig ab mit ihm und nimmt ihn fast in den Arm, so diese Körpersprache auch zu zeigen. Jawohl, hier, wir waren es nicht immer zugegeben, aber hier versucht jetzt eine Einheit wieder auf dem Platz zu stehen, weil anders geht's nicht.
Genau das, an diesen Hebeln hat er halt stark gedreht. Ja, die Jungs aufbrechen in Einzelgesprächen, aber auch in mit gruppentechnischen, taktischen Maßnahmen zu sagen, hey, wir haben jetzt hier einen Pokalwettbewerb, den er ausgerufen hat, und dem ordnen wir alles unter, und es geht eben nur, wenn wir über den Teamgeist kommen. Das hat man klar gesehen, wir nehmen Dienstag auf, ich war heute Vormittag beim Training. Auch da hast du es wieder gesehen, ja, dass die Mannschaft eine ganz andere Körpersprache hat schon im Training. Ja. Da wird viel mehr gesprochen, da wird abgeklatscht, da wird gejubelt und auch mal gefeixt. Er hat dann am Schluss einen Wettbewerb gemacht, wo quasi zwei Mannschaften, also ohne Leibchen, mit Leibchen, gegeneinander einwerfen, und immer einer musste dann reinlaufen und quasi köpfen, und dann wurde eben nachher gezählt, wer mehr Tore gemacht hat. Aber was da für eine Stimmung war, wie die Jungs gefeiert und gejohlt haben, das ist auch eine ganz simple Maßnahme, um eben Teamgeist zu stärken, verbunden natürlich damit, dass da auch trotzdem ein technischer Aspekt dabei war. Ja. Einwerfen, Köpfen, plus für die Torhüter noch natürlich eine klasse Einheit, wo sie aus 3-4 Metern gefordert werden. Insofern, da stimmt einfach die Mischung, und da fühle ich auch so ganz stark, ehrlich gesagt, den Einfluss von Tobi Rathgeb, der ja lange Jahre auch als Profi gespielt hat, der alle möglichen Situationen durchgemacht hat, der wie oft Abstiegskampf gespielt hat als Kapitän. Und der ganz genau weiß, wen er sich mal rausnehmen muss, wie er denjenigen anpacken muss, da der die Sprache dieser Spieler spricht und schon in diesen 2,5, 3 Einheiten, die ich jetzt gesehen habe, einen ganz anderen Draht zu den Individuen findet, wie beispielsweise vor ihm Halil Altintop. Ohne das jetzt schlecht zu heißen, was Altintop gemacht hat. Aber das ist ein Unterschied, den man wirklich sieht, den man spürt, selbst wenn man nur als Zuschauer draußen ist und ganz genau beobachtet, was da auf dem Spielfeld, auf dem Trainingsplatz passiert.
Absolut. Ich war am Sonntag unten bei der Einheit der Reservisten und da gab es auch ganz interessante Szenen, die also klar, natürlich zum einen hast du schon lange nicht mehr so viele lachende Gesichter gesehen, das ist natürlich auch dem Ergebnis geschuldet gewesen.
Logisch.
Ich erinnere mich an eine Einheit klassisch 5 gegen 2 und bei einer Szene, bei einer wirklich spektakulären technischen Einlage ist Holger Badstuber vom Rest als Neymar betitelt worden und musste selbst drüber lachen. Sag ich so, es kommt wahrscheinlich auch nicht oft vor, ja. Aber da hast du gemerkt, also wenn selbst ein Holger Badstuber, der jetzt ja auch nicht zum Einsatz gekommen ist, aber trotzdem wieder diese positive Stimmung ausstrahlt und das ist nicht gespielt gewesen, ja, also das war jetzt irgendwie nicht irgendwie für die Kameras, sondern das hat jetzt in dem Moment keiner wahrgenommen, dann ist es auch authentisch und ich glaube, das ist ganz elementar.
Wollen wir hoffen, dass es so bleibt? Dass es wirklich so bleibt für die letzten Endspiele, wird echt spannend, sage ich dir ganz ehrlich. Denn außer Wolfsburg habe ich jetzt keine der noch kommenden Mannschaften dahingehend so gesehen, dass diese Situation, dass schon vor Wochen der Trainer quasi formal enteiert wurde, weil er eben nicht mehr da bleiben wird, dass das keine Auswirkungen hat. Bei Wolfsburg ist die einzige Mannschaft, wo ich so spüre, dass es denen egal ist. Die wollen einfach, die haben die Gier nach diesem internationalen Wettbewerb, die wollen und können auch, ja, ist eine qualitativ sehr gute Mannschaft, die einen ordentlichen Fußball spielt, Labbadia hin oder her, halten ja auch viele Menschen nichts davon. Ich finde, er macht es gut da, weil er einfach genau weiß, wie er so eine Gruppe zu führen hat mit hochdekorierten zum Teil Spielern und das scheint sich jetzt bis Saisonende so durchzusetzen. Bei Hertha sehe ich das nicht und bei Schalke trotz des Ausreißers im Revierderby, wo sie natürlich nochmal alles reingelegt haben, was sie haben, weil sie ganz genau wissen, wenn wir dieses Spiel gewinnen, stehen wir trotz, egal wie die Saison ausgeht, solange wir nicht absteigen, stehen wir ordentlich da. Ja. Insofern abwarten. Da ist vielleicht noch mehr drin, als manche denken in den letzten Spielen.
Und mit Blick nach hinten umso
vorausgesetzt, wichtiger. Vorausgesetzt, ja. Es bleibt so beim VfB, wie es jetzt eben gerade ist.
Ja. Das ist absolute Grundvoraussetzung. Und du siehst aber auch mit Blick auf die Ergebnisse von Hannover und Nürnberg, wie wichtig dieser Erfolg war. Und das wird meiner Meinung nach auch nicht reichen so. Also du wirst jetzt, wenn du jetzt die restlichen Spiele verlierst, wird das meiner Meinung nach nicht reichen. Abgesehen davon, dass du mit einer unglaublich schlechten Einstellung und einem schlechten Lauf sozusagen in solche Relegationsspiele gehen wirst. Also da muss schon noch was kommen. Nicht nur auf dem Platz, sag ich mal, was den Enthusiasmus angeht, sondern auch was Punkte angeht. Das ist, glaube ich, keine Frage.
Ja, natürlich. Und man sollte auch jetzt bitte nicht anfangen, den Kollegen Willig, so gut das jetzt gemacht hat, als den überragenden Halsbringer anzusehen. Das ist generell natürlich ein Problem unserer Branche.
Ja. Ja,
das geht hier nur noch um Superlative, entweder im negativen Sinne oder im positiven Sinne. Aber dieser klassische Mittelweg, eine objektive, neutrale Betrachtungsweise, das geht mir schon in manchen Teilen ab, wenn ich da sehe, was da am Wochenende alles geschrieben wurde online von, sag ich mal, überregionalen Portalen. Da muss ich auch sagen, Leute, also ja, okay, ich sage lieber nichts dazu.
Das ist aber, glaube ich, so ein Vorteil, sage ich mal, jetzt auch gerade von uns beiden. Jetzt mal dieses Augsburg-Spiel ausgeklammert. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht alles komplett in den Dreck zu ziehen und schlecht zu reden, wenn es mal schlecht läuft. Und genauso ist es aber wichtig, jetzt nicht alles in den Himmel zu loben und zu lobpreisen, wenn es jetzt mal zu einem 1-0-Sieg gereicht hat. Sondern es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, sondern es gibt immer auch sehr, sehr viel Grau dazwischen. Und ich glaube, das
nennt sich Objektivität, Christian.
Ja. Dann sind wir uns ja einig.
Objektiv betrachtet.
Ja.
Ist das ganze Thema Dietrich, der ganze Themenkomplex Quadrex auch eins, was wir vor 2 Wochen intensiv behandelt haben?
Der ganze Themenquadrex.
Ja. Rund um Komplex, ja. Nein, also ist natürlich etwas, was schwelt. Allein schon deswegen, weil der Kicker Woche für Woche nachlegt. Ja, Benny Hofmann da zu aller Vorderst, den man wirklich auch, das ist, glaube ich, ein bisschen atypisch für die heutige Zeit, den man für diese ganze Geschichte auch so ein bisschen aus dem Alltagsgeschäft rausgenommen hat und ihm wirklich intern beim Kicker, also innerhalb der Redaktion, die Gelegenheit gegeben hat, so da wochenlang wirklich in die Tiefe zu gehen, weswegen er natürlich jetzt sehr, sehr gut im Thema ist und da einiges ausgegraben hat, stellt sich halt die Frage, wann denn Wolfgang Dietrich tatsächlich mal liefert jetzt mit seinen Bestrebungen, die er ja angekündigt hat, dass er das alles unfallfrei belegen kann. Der Kollege Port, der Aufsichtsrat, ist er Chef, ist es Mitglied?
Vize meines Wissens.
Seines Zeichens Personalvorstand vom Daimler, hat sich ja exklusiv beim Kollegen Stolterfurt schon weit aus dem Fenster gelehnt, indem er sagt, die ganze Compliance-Abteilung von Mercedes-Benz hat sich das ganze Konstrukt natürlich vorher in aller Gänze angeschaut und konnte da auch nichts finden, dann damit macht er sich ja selbst jetzt auch angreifbar irgendwo. Also wenn Laporte jetzt auch noch, oder er springt ihm quasi zur Seite, dem VfB-Präsidenten, und das würde er, glaube ich, nicht tun, wenn er seiner Sache nicht wirklich sicher wäre. Insofern bleibt abzuwarten, was da sich noch tun wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es wirklich unfallfrei zu belegen ist, die Behauptung von Wolfgang Dietrich, dass da eben alles mit rechten Dingen zuging. Ich bleibe insgesamt dabei, und damit beende ich jetzt meinen Monolog auch, dass ich es einfach eine Ebene drüber sehe. Für mich ist das nicht integer, was da passiert. Details hin oder her. Und damit belassen wir es jetzt auch. Oder zumindest ich belasse es.
Also, ich wollte noch anführen, dass ich das auch gut finde, dass sozusagen gerade beim Kicker da regelmäßig, dass nicht einfach nur eine Geschichte im Raum steht und die dann irgendwie ruht über Wochen und Monate, sondern dass da sozusagen immer mal wieder was auch nachkommt.
Das hieß ja schon allein in der Tatsache, dass sich der damals geschasste Sportvorstand Schindelmeiser aus der Deckung wagt. Der hat jetzt irgendwie anderthalb Jahre lang nichts gesagt, wie oft wir den angefragt hatten. Für Gespräche, für sonst was.
Was mich abseits dieser Dietrich-Quatrex-Geschichte einfach ein bisschen irritiert, ist dann tatsächlich auch so eine Geschichte wie das Port-Interview. Also nicht die Tatsache an sich, sondern halt auch der Zeitpunkt. Und da merkst du manchmal, dass es, vielleicht ist es auch die Krux von Traditionsvereinen, das ist eine These, die ich übrigens aufstelle. Je größer die Tradition ist, desto mehr Vergangenheit hast du in dir, wo sich mal der eine äußert, dann der andere äußert, dann nach Port hat sich dann Guido Buchwald zu Wort gemeldet, der hat dann glücklicherweise bei den Kollegen des SWR zwar versucht nochmal darzulegen, also das, was der sagt, ist nicht wahr, sondern das, was ich sag, ist wahr, aber lasst uns die Sache jetzt möglichst irgendwie ruhen, der VfB hat gerade andere Probleme und die sind elementarer, und das ist eigentlich so ein Punkt, der mir irgendwie wichtig ist, zu sagen, ja, es gibt Baustellen noch und nöcher, ja, und es gibt Dinge aufzuarbeiten ohne Ende, und das läuft alles andere als rund, aber der VfB hat gerade eine andere Aufgabe vor sich, und die ist erstmal an oberster Stelle.
Bin sehr, sehr gespannt auf den 14.
Ja,
Juli.
Genau.
Mehr sage ich dazu nicht.
Das ist der Tag der Mitgliederversammlung, und die ist mitten in der Sommerpause, und bis dahin wird wahrscheinlich auch viel Wasser den Neckar runterfließen.
Erstens das, und zweitens hat der VfB bis dahin einen neuen Trainer vorgestellt und gefunden.
Ist das so?
Ja, ich gehe schwer davon aus. Ja. Denn der Deal mit zwischen Nico und Hitzlsperger ist klar. Das ist ein Engagement für maximal 6 Spiele. Dann geht's zurück in die U19. Hoffe ich zumindest mal. Nicht, dass da irgendjemand kommt. Ich meine, es gibt ein paar Bundesliga-Clubs, die suchen. Ne? Aber
ja, und so Co-Trainer, Nachwuchstrainer sind ja so ein bisschen im Trend gerade. Ne? So diese ja, unfertigen Trainer.
Und in diese Schiene passt auch Scholt Löw. Mhm. Scholt Löw ist der Top-Kandidat unseren Informationen zufolge, aktuell Co-Trainer bei PSG in Paris unter Thomas Tuchel, wo es auch übrigens nicht ganz so gut läuft. Er hat das Pokalfinale jetzt verloren, die Meisterschaft hat zwar geholt, aber Champions League früh ausgeschieden, das ist alles andere als was man sich da vorstellt im Emirat hinsichtlich einer ordentlichen Saison. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht, und unabhängig davon, wie es mit Tuchel weitergeht, wäre Löw natürlich jemand, der sehr gut beim VfB reinpassen würde, weil er auch, wie du es gerade gesagt hast, unfertig. Das ist ein Trainer, der noch in der Entwicklung ist. Ja, das gilt auch für die anderen Kandidaten, die es da gibt. Ja, ich nehme hier Tim Walter oder den Kollegen Bayerlotzer von Jahn Regensburg. Beides Trainer, die, glaube ich, ganz gut in das Anforderungsprofil passen würden, das Thomas Hitzlsperger definiert hat. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, indem er gesagt hat, der Verein gibt hier die Leitplanken vor, der Verein gibt die Leitlinie, die Definition der Philosophie vor, und danach verpflichten wir jetzt unser Personal. Und das bedingt ja, dass du dir keinen mehr ins Haus holst, der hierher kommt und sagt, ich bringe hier meinen Staff mit und dann erzähle ich euch mal hier, wie der Hase läuft. Ja, sondern jemand, der sich dem Projekt unterordnet, der auch weiß und in der Lage ist, mit, sage ich mal, Kollegen zu arbeiten, in seiner Entscheiderebene, die auf Augenhöhe sind, Mislintat und so weiter, dass das wirklich dann dass eine Streitkultur klar da ist, aber dass es dann halt einfach ein Gesamtkonstrukt ergibt von Menschen, die gemeinsam entwickeln wollen und dadurch zum Erfolg kommen wollen. Und das kann man beim VfB Stuttgart, glaube ich, ganz, ganz gut. Die Lage stellt sich einfach entsprechend dar.
Ja, um das mal im Stefan Raabschen Duktus zu sagen, King of Kotlet bist nicht du, neuer Trainer, sondern King of Kotlet ist der Verein für Bewegungsspiele 1893. Und das ist auch das, was Thomas Hitzlsperger immer wieder betont. Jetzt auch gerade am Sonntag nach dem Spiel. Er hat gesagt, also auch nochmal angesprochen auf die Trainersuche, und dem Komplex, den er jetzt auch nicht zwingt, zwingend immer sehr gerne beantworten will, ist auch verständlich, ist ja nachvollziehbar, sagt aber auch, genau das ist der Punkt, wer auch immer es wird, wir suchen nicht jemanden, der sich hinstellt und sagt, so mache ich das, mein Haus, mein Auto, mein Boot, sondern sondern du hast hier ein Konzept vorzulegen, das sich im Idealfall integriert in die Philosophie, die wir als Verein angehen wollen und leben wollen. Und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Und da sind eben Namen wie Sold Löw oder auch Bayer Lorzer, denke ich, durchaus interessant. Wer noch genannt wurde von den Namen, mittlerweile aber offenbar keine Rolle mehr spielt, ist Domenico Tedesco.
Das ist richtig. Der hat dem VfB wohl abgesagt. Ob es vorher eine konkrete Anfrage gab oder nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis, ich gehe mal davon aus, weil man geht nicht freiwillig auf jemanden zu und sagt, hör mal zu, das wird nichts mit uns.
Das wäre die Kategorie, er wurde nicht gefragt, antwortet aber trotzdem.
Hast du dazu gesagt. Richtig, und so wie ich einen Tommy kenne, glaube ich, dass da natürlich Gespräche stattfanden, respektive irgendwie Fühler ausgestreckt wurden, ganz klar. Was die Kollegen vom Kicker da geschrieben haben, da deckt sich meine Info mit. Insofern, ja, allerdings eine Personalie, die im Netz relativ für viel Kommentare gesorgt hat. Also wir beide sind ja auch so ein Stück weit immer verantwortlich für unsere sozialen Netzwerke und kümmern uns da um die Kommentare und die Kommentarkultur. Und der Artikel, der am Montag lief mit der Absage Tedesco, war der aus den letzten, glaube ich, 3 Wochen mit den meisten Kommentaren drunter, und du hast eine kleine Auswahl zusammengestellt.
Damit hat Philipp Meisel die klassische Überleitung geliefert zu unserem
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, Domenico Tedesco, Absage an den VfB, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Kommentare, ja, musste man ein bisschen rausfiltern, so welche sind vortragbar, welche eher nicht so. Ich versuche mal so einen kleinen Abriss wiederzugeben. Dieter Rauser sagt beispielsweise auf unserer Facebook-Seite Mein VfB mit ein bisschen Zynismus, am besten alle 11 Spiele in 9, der die lahme Truppe einpeitscht ohne Vertrag, das wird schon. Namen sind völlig überschätzt. Genau dasselbe sagt Manfred Loh, sagt Domenico Tedesco ist meiner Meinung nach überschätzt. Er soll aufpassen, dass er in der ersten oder zweiten Liga überhaupt einen Job bekommt. Der hält sich wohl meiner Ansicht nach für etwas Besseres. Klaus Stefan sagt, oha, haben wir nochmal Glück gehabt. Und Michael Floh auch, geht auch eher in die positive Kerbe, sagt, all die Labbadias, Gisdols, Stögers, Hackings, die sind nicht unsere Zukunft, sondern ja, jemand wie Willig, frisch, unverbraucht. Da scheint mir extern beispielsweise Sold Löw eine gute Wahl. Und Thomas sagt zum Schluss auch noch, als ich gesehen habe, wie Willig an der Seitenlinie mit Fiebert Anweisungen gibt, seitdem wünsche ich mir, dass er bei der A-Mannschaft Trainer bleibt. Oder eben, dann füge ich jetzt mal hinzu, jemand, der so ein bisschen tatsächlich auch in die Richtung tendiert. Das ist so ein bisschen der Abriss aus dem Netz, ja?
Ja, man bildet die Gesamtgemengelage gut ab, wobei ich natürlich nicht d'accord gehe damit, dass Tedesco beispielsweise überschätzt ist. Ja. Man sollte nicht immer alles davon, habe ich vorher indirekt auch beim Kollegen Andy Peck gewarnt, nicht immer alles an Zahlen, Statistiken, Erfolgen oder Misserfolgen festmachen, sondern man muss natürlich das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten. Und auch Domenico kenne ich schon sehr, sehr lange, der auch beim VfB lange war, und ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich mit ihm geführt habe über den Fußball an sich und den Stil, wie Mannschaften, die er trainiert, auftreten sollen, was er gerne hat. Und ich muss sagen, das ist ein Bild, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und was ich mir auch durchaus dann vorstellen könnte, mal hier allerdings scheint es momentan einfach nicht sein Nahziel zu sein. Insofern muss man das auch respektieren. Und ich, ja wie gesagt, ist immer ein bisschen vorsichtig mit so schnellem Ab- oder Vorverurteilen, das eben in den sozialen Netzwerken viel stattfindet. Was
auch da ist der Punkt
mit
Domenico Tedesco verhält sich fast ein bisschen wie mit Taifun Korkut beim VfB, nur mit ein paar Punkten mehr immer auf dem Konto. Also ich würde da auch sagen, weder ist diese Saison, wo er mit Schalke 04 Vizemeister geworden ist, so abartig gut gewesen. Ja, der Fußball war tatsächlich ja auch nicht wirklich der eines Vizemeisters würdig. Da hätten sie vielleicht ein bisschen weniger Punkte verdient gehabt. Und genauso aber jetzt in der Saison nicht alles so katastrophal schlecht. Da hätten sie eigentlich auch ein paar Punkte mehr wiederum verdient gehabt. Also das ist wirklich manchmal eine ganz komische Gemengelage.
Unterm Strich bleibt festzuhalten, ich bin sehr, sehr gespannt, auf wen die Wahl nachher fällt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch Namen auftauchen, an die wir jetzt noch überhaupt nicht denken, respektive die viele gar nicht kennen. Ja, was ich eben glaube, ist, dass die Stoßrichtung beibehalten wird. Hisselsberger und Missintat suchen jemand, der entwicklungsfähig selbst noch ist, mitentwickeln möchte und eben klar die Maxime, die der Verein vorgibt, respektiert und danach arbeitet. Bin sehr gespannt, wer das wird, ehrlich gesagt.
Und da sagt Thomas Hitzlsperger im Übrigen auch, natürlich unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Also jemand, der dann kommen muss, also selbst wenn das jetzt nicht mehr gut gehen sollte tatsächlich und man absteigen sollte, dann ändert sich an dem Konzept der Trainersuche nichts. Sondern ich will denjenigen Trainer dann holen, der wird hier verpflichtet, um was auf die Beine zu stellen, egal ob es jetzt 2019-20 in der ersten Liga weitergeht oder halt eben nochmal in der zweiten.
Ja.
Das finde ich auch wichtig. Ja.
Warten wir es einfach ab und konzentrieren uns doch mal auf das anstehende Spiel am Wochenende, Christian.
Ja.
Samstag. Nächstes Spiel ist immer das Schwerste und so.
Das
ne?
ist wirklich so.
Wollen wir eigentlich nächste Saison mal wieder eine kleine Kasse hier einführen? Ich glaube, wir sollten das tun.
Das wird dann wieder nicht billig, aber...
du, mein Gott.
Ja. Ich sag mal so, nur nach Hause gehen wir nicht. Hertha BSC auswärts. Samstag 15:30 im wahrscheinlich nicht pickepackevollen Olympiastadion. Das ist tatsächlich ein bisschen trostlos. Also jeder,
selbst wenn der komplette Prenzlauer Berg hier kommen würde, würden sie das Stadion nicht voll machen können.
Also jeder, der das Olympiastadion kennt, von beispielsweise DFB-Pokalfinale, ich bin 2006 nochmal bei einem WM-Spiel dort gewesen, dann ist das ein richtig geiles Stadion, festlich, großartig. Aber wenn Samstag 15:30 die Hertha ein Heimspiel hat, ist es echt schon trostlos, muss man sagen.
Ja, sie tun zwar viel dafür, dass sich das ändert, allerdings bringt es halt auch nicht so wirklich auf den Platz. Ne? Es ist so ein bisschen eine Parallele zu dem Sportlichen, was die Mannschaft so zeigt. Das ist eine Wundertütentruppe. Wenn die einen guten Tag haben, sind sie in der Lage, auch Top-Teams zu schlagen. Meistens ist es aber nicht der Fall und dann ist es einfach eine Mannschaft so graue Maus mäßig irgendwie, die ab und zu einfach Ausreißer nach oben hat, kaum welche nach unten.
Die alte Dame als graue Maus, sehr schön. Sehr schöner
aber
Vergleich.
Auch, was ich meine, was da Brez und Konsorten veranstalten, um da irgendwie die Truppe sexier zu machen, also jetzt hinsichtlich Fans, Öffentlichkeitsarbeit, das geht meistens genauso kapital nach hinten los wie die Spiele, die sie in der letzten Zeit zeigen. Es ist, ich weiß nicht, also ich kann mit der Mannschaft irgendwie gar nichts anfangen. Du hast ja so Mannschaften in der Liga, die magst du, die begeistern dich vielleicht auch durch die Art und Weise, wie sie eben auftreten, wie sie Fußball spielen. Dann gibt's eben Mannschaften, die magst du gar nicht. Durch den Habitus, den sie haben, oder durch den Fußball, den sie spielen.
Und dann hast du Hertha.
Und dann hast du Hertha, ja. Das ist so, also, vorher haben wir von Differenzierung und Grauzonen gesprochen. Ich meine, also, da ist Hertha halt mittendrin. Das ist die grauste aller grauen Mäuse, die du dir irgendwie vorstellen kannst, ja, mit einem 1-Euro-Shop auf der Brust. Und was weiß denn ich alles? Also, ich kann mit der Truppe irgendwie nichts anfangen. Trotz dessen, dass ich Paul Dardai, der jetzt auch die nächste Lame Duck ist, gegen die wir irgendwo antreten, mag, weil der war eigentlich immer sympathisch, wenn ich den so irgendwie irgendwo gesehen habe bei einem öffentlichen Auftritt.
Und auch authentisch, im Erfolg, im Misserfolg, finde ich tatsächlich auch sehr, sehr sympathisch. Das Problem, ist es ein Problem, dass die Hertha schon seit einer ganzen Weile kein Spiel mehr gewonnen hat? Ist es ein Problem? Es ist natürlich auch so eine angeschlagene Mannschaft, ähnlich wie Mönchengladbach. Vielleicht ist es ja gut, dass die jetzt in der Vorwoche ihr Ding nicht gewonnen haben.
Ja. Das war die Hinrunde, das war so ein Spiel, wo ich dachte, hieraus könnte was erwachsen.
Mhm.
Ja, weil man hat einen Rückstand irgendwie umgebogen, ja, hat da eigentlich ganz ordentlich gespielt und dann entsprechend auch was mitgenommen. Und da dachte ich so, hey, cool, die Vorwoche hast du 0-3 in Gladbach sang- und klanglos die Frack voll bekommen. Aber es ist nichts passiert. Jetzt sind die Vorzeichen andersrum. Jetzt hast du in gegen Mönchengladbach was mitgenommen. Und man hast natürlich jetzt immer so ein Stück weit, man spricht ja immer von vergolden und so, ja, das letzte Spiel vergolden oder versilbern oder für immer. Jetzt hast du natürlich dahingehend. Aber ich glaube einfach, dass wir wieder so einen Mannschaftsauftritt sehen werden wie jetzt am Samstag. Das heißt, eine Mannschaft, die wirklich Gas gibt, die einfach Basics auf den Platz bringt, die eklig ist, wenn man sieht, wie sich Beck und Sosa in den ersten 10, 15 Minuten ihre gelben Karten abgeholt haben, wie oft da der Ellenbogen draus war insgesamt. Das war schon das, was du sehen musst einfach, was du bringen musst auch im Abstiegskampf. Das geht halt nicht überhöflich nett und so weiter, sondern da muss man halt auch mal zäckig sein. Und wenn sie das auf den Platz bringen, glaube ich, dass du der Mannschaft, die ja völlig im Niemandsland schwimmt, die wissen nicht, wer er Trainer ist, die wissen, dass sie international nichts mehr reisen, die wissen, dass sie nichts mehr absteigen können. Hast du meines Erachtens gute Aussichten.
Sagst doch platt, die brauchen die Punkte doch gar nicht eigentlich. Ja, aber es ist dann halt leider oft so, dass es dann trotzdem nicht so ganz einfach wird. Gerade was du angesprochen hast, diese Härte, diese Bissigkeit, diese Galligkeit, das ist ja das, was Markus Weinzierl damals nach dem Augsburg-Spiel gesagt hat. So, es ist nicht mal so, dass wir die Zweikämpfe verloren haben, wir haben sie nicht mal geführt. Und das hat sich jetzt gegen Gladbach ganz anders dargestellt und das wird natürlich auch ein Faktor sein am Samstag. Und natürlich auch noch andere Dinge werden am Samstag eine große Rolle spielen, vor allem taktischer Natur. Und wir haben wieder unseren Kollegen Jonas Bischofberger ein bisschen angesetzt auf den VfB unter Willig und die taktischen Aspekte mit Blick auf dieses Spiel am Samstag. Würde ich sagen, hören wir mal rein.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Die Premiere von Nico Willig als VfB-Coach war direkt ein Erfolg mit dem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Außerdem hat man, anders als zum Beispiel bei Huub Stevens, bei dessen Rettungsmission beim FC Schalke, auch direkt ein neues System gesehen, eine neue taktische Identität sogar. Der VfB ist jetzt wieder eine ganz klare Pressingmannschaft und Kontermannschaft. Und das System ist eben eine Mischung aus 4-3-3 und Raute. Und darin laufen sie teilweise direkt vorne an, dann meistens in der Raute. Und in anderen Phasen lassen sie sich ein bisschen fallen und verteidigen dann im 4-3-3. Und dieses 4-3-3, das ist eben sehr, sehr eigen. Also die Achter haben in diesem 4-3-3 eine sehr tiefe Grundposition. Das heißt, Grundposition heißt, die rücken halt auch mal raus, aber erstmal spielen sie quasi neben dem Sechser, in der Dreierkette, vor der Viererkette, die auch direkt in den Schnittstellen der Viererkette spielen und sich dadurch auch gegenseitig absichern können. Und dafür spielen halt die Außenstürmer sehr hoch und sehr breit und verteidigen nicht so viel mit nach hinten. Und die Idee ist halt, dass dann dieser kompakte Siebener-Block mit der Vierkette und den drei Sechsern sehr viel wegverteidigen kann, dass man damit das Zentrum und die Halbräume sehr kompakt zustellen kann, dort Bälle gewinnt und dann halt direkt über die drei offensiven Spieler kontern kann. Also da kriegt dann die Darwin Ball, kann direkt eine Tiefe spielen auf Donis oder Gonzales, kannst auch Donis und Gonzales den Ball direkt geben. Die können dann auch im Dribbling-Tempo aufnehmen gegen Gegenspieler. Und das wird man dann auch gegen Hertha sehen wahrscheinlich, das System. Weil es auch sehr gut zu Hertha passt. Also Hertha ist eine Mannschaft, die ähnlich wie Gladbach sehr gerne durch die Halbräume spielt, durchs Zentrum spielt und da auch Überladungen schafft mit den Außenspielern, die tororientiert spielen, die auch gerne einrücken ins Zentrum. Das heißt, die wird man wahrscheinlich ganz gut verteidigen können. Allerdings wird der VfB gegen Hertha wahrscheinlich auch mehr vom Ball haben als gegen Gladbach. Und wie sie dann damit umgehen, das wird man dann sehen.
Ja, bestätigt nochmal, was ich vorher auch schon gesagt habe, was man einfach am Samstag gesehen hat. Ja. Gutes Pressingverhalten, gutes Umschaltspiel, all das haben wir im Vorfeld gesagt, wird wichtig sein gegen Gladbach. Man hat das gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir es am Samstag wieder sehen werden. Spannend. Auch das hat Jonas gesagt, wird dann tatsächlich sein, wie du mit dem Mehr an Ballbesitz umgehst. Ja. Bin ich allerdings ganz guter Dinge, weil vor allem der Spieler, der dann für diesen Part wichtig sein wird, nämlich Daniel Didavi, nach Monaten, muss man jetzt sagen, wirklich ansprechende Form zeigt. Das hat man heute auch im Training wieder gesehen. Da ist eine ganz andere Körpersprache da. Ja, er ist in der Lage, wirklich sämtliche Paces mitzugehen. Er fordert ständig den Ball. Habe ich so lange nicht mehr von ihm gesehen, weil er sich eher versteckt hat, dann wenn er nicht musste, weil er weiß, ich brauche meine Pausen, um dann in der nächsten Zeit und so weiter. Also das wird sehr, sehr spannend sein. Ich glaube allerdings, dass es nicht ganz so hoch pressen wird wie jetzt gegen Gladbach, einfach weil er eher locken will, ne? Und dann aus einer tieferen, wenn man sich ganz sicher erinnern, die Szene in der 90. Minute, da wo die Viererkette steht vom VfB, die stehen irgendwie 3 Meter hinter der Mittelfeldlinie und werden dann nochmal schön ausgekontert und können sich am Schluss irgendwie noch retten aus der Nummer, aber sowas wirst du, glaube ich, nicht sehen.
Glaube ich auch nicht. Daniel Didavi, auch gutes Stichwort. Ich glaube, die beiden verbliebenen Auswärtsspiele sind so gegnertechnisch das, wo er möglicherweise eine Unterschiedsaktion rausspielen kann. Also bei der Hertha und auf Schalke, das sind ja eher so Mannschaften, ja, wo du möglicherweise so einen Spieler brauchst, der dann mal einen goldenen Moment hat. An sich glaube ich auch, dass sich viel nicht ändern wird. Wie siehst du es personell? Eine Strophe übrigens noch ganz kurz zum Personal. Was mir sehr positiv aufgefallen ist letzten Samstag war, dass Nico Willig trotz 1:0 Führung irgendwie nicht die zwei Wechsel irgendwie für 90 plus aufgehoben hat, sondern er hat bereits den dritten Wechsel in der 75. Minute vollzogen. Das heißt auch nicht so hier hinten auf Zeit spielen oder sonst irgendwie, sondern ich will hier frisches Personal bringen, ich will das Ding hier aktiv gestalten. Und ja, stellt sich jetzt die Frage, wie wird das in Berlin?
Deine Meinung? Auch da denke ich, dass wir Ähnliches sehen werden. Das kenne ich auch von ihm aus der U19. Die ersten Wechsel kommen da spätestens in der 55.
Ja.
Gut, da hast du 4, kannst natürlich ein bisschen anders damit umgehen, weil du einmal öfters wechseln darfst. Nichtsdestotrotz, ich kann dir sagen, wer nicht mitspielen wird, am Samstag. Das sind die Kollegen Zuber und Maffeo. Zuber aus dem simplen Grund, dass er durch seinen Innenbandanriss einfach nicht kann, ja, gesundheitlich. Da hört man jetzt vorsichtig optimistische Dinge, dass es für die Relegation wohl reichen wird, wenn alles ganz, 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 ganz gut geht, sogar für Schalke, dass er da einfach wieder eine Option darstellt. Und bei Maffeo ist die Sachlage klar, Mann ist suspendiert, der wird hier einfach keine Spiele mehr machen. Das ist zigmal kommuniziert, erklärt und auseinandergedröselt worden. Habe ich auch keine Lust mehr, irgendwie dazu noch mehr Worte zu verlieren.
Wer meiner Meinung nach übrigens ein bisschen engagiert war, klar, aber trotzdem ein bisschen gewackelt hat und am Ende auch nervös wirkte, war Borna Sosa. Du glaubst, dass er nochmal eine Chance kriegt?
Ja. Ja, glaube ich, weil er einfach deutlich mehr Potenzial in sich birgt als Risiko. Mhm. Bei Insua, seinem direkten Konkurrenten, Konkurrenten. Weißt du auch, was du bekommst?
Ja.
Das ist relativ bescheiden. Du weißt auch, was du nicht bekommst, nämlich zum Beispiel sinnvolles Verhalten im Raum, defensive Zweikampfstärke. Das ist bei Sosa auch der Fall. Es ist auch nicht unbedingt der geborene Verteidiger, aber er hat einfach viel mehr Potenzial nach vorne. Und ich glaube nicht, dass er bei so einem jungen Spieler nach einem Spiel, wo er sichtlich gewackelt hat, klar, jetzt schon wieder den Daumen senkt und sagt, so, das war's, tut mir leid, diese eine Chance hattest du, das war's. Der wird wieder spielen.
Und das ist auch so, wäre der klassische Kniff sozusagen, ein Spieler, der jetzt ein bisschen unsicher wirkte, aber am Ende dieses Erfolgserlebnis mitgenommen hat, diesen 1-0 Erfolg, daraus dann zu erwachsen und sich zu stabilisieren. Und
genau.
Man sieht auch in seinen Offensivbemühungen, da ist deutlich was da und da ist auch Talent da. Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie, da ist es nicht so, dass drei Flanken ins Tor ausgehen, sondern...
Nee, das ist nicht so. Spannend wird noch sein, ob Gentner gleich wieder einen Platz bekommt.
Mhm.
Der hat jetzt heute am Dienstag wieder voll trainiert. Sollte da nichts passieren, dann ist er natürlich im Kader am Samstag. Ich persönlich glaube nicht, dass er sofort einen Startplatz bekommt, eben weil diese Mittelfeldkonstellation Beck, Aogo, Castro, dass die Davi sogar, weil das alles einfach gut funktioniert hat.
Ja.
Ja. Und davon gehe ich aus, dass das nochmal jetzt so passiert.
Ja, dann muss mir nur noch sagen, wie es ausgeht.
Ich bleibe bei meinen vorsichtigen Tipps der letzten Wochen. Sage entweder nichts zum Ergebnis oder wenn ich was sage, dann tippe ich sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, wir holen da einen Punkt und bringen ein 1-1 mit nach Hause.
Sehr schön, da sind wir uns ja fast einig. Ich sage, das Spiel geht 0-0 aus.
Gut, ein Jingle haben wir noch.
Die Mein VfB Fangfrage. Präsentiert von Krombacher.
Uiuiui, ich bitte, Herr Meisel, Sie tragen vor. Ich bin jetzt schon angetan von dieser Frage.
Unsere Gewinnspielfrage in dieser Woche, es gibt wieder was zu gewinnen, nämlich zwei VIP-Karten für das letzte reguläre Heimspiel des VfB Stuttgart in dieser Saison gegen den VfL Wolfsburg nächste Woche. Wie immer gilt, info@meinvfb.de ist die Adresse, an die ihr schicken müsst, mit Name, Anschrift, Telefonnummer, damit wir euch kontaktieren können und den Gewinn zuschicken, wenn es denn soweit kommt. Die Gewinnspielfrage, die ich euch jetzt stellen werde, dreht sich um Ante Čović. Ante Čović, der war Anfang, Mitte der 90er beim VfB, ist dann über Nürnberg, die Hertha, Saarbrücken, Bochum zu Hertha BSC 2, hat da seine letzten Spiele gemacht,
ja.
Ist heute sogar Trainer von Hertha 2. Sein Sohn ist, glaube ich, sogar in seiner Mannschaft mittlerweile. Und nach seiner aktiven Zeit blieb er quasi Hertha treu bis heute. Was ich allerdings wissen will, ist sein Heimatclub in Kroatien. Von welchem Club hat der VfB Stuttgart Ante Čović 1994 nach Stuttgart geholt?
Kann ich jetzt nur sagen, dass ich natürlich mich über solche Fragen besonders freue. Ante Čović, kleine Kindheitserinnerung, war einer der ersten Spieler, von denen ich damals ein Autogramm mir geholt habe. Die hatten ein Testspiel gegen Dynamo Kiew an der Sportschule Ruid. Sang- und klanglos 0-3 verloren, dreifacher Torschütze, damals ein gewisser Andrei Schewtschenko, von dem die Leute gedacht haben, der ist aber nicht so schlecht, der Typ. Und von Ante Čović, kleiner Christian, holt sich ein Autogramm.
Das da kursieren überragende Geschichten von diesem Trainingslager. Da war der legendäre Trainer Valery Lobanovsky von Dynamo Kiew, ein absoluter Guru, ein Taktikguru, ja. Ähnlich wie Arrigo Sacchi. Damals Anfang, Ende 80er, Anfang 90er waren das die absoluten Trainergötter, auf die Leute geschaut haben. Ralf Rangnick und wie sie alle heißen, Gisdol, die komplette, sag ich mal, WEV-Trainerschule hat damals da zugeguckt, den Kibitz gegeben, haben Übungen nachgemacht und später irgendwie VHS-Tapes geschaut mit Lobanovskis Trainingsinhalt.
Für die Jüngeren unter euch, Dynamo Kiew war damals tatsächlich sowas wie Dauergast im Champions League Halbfinale und so. Ja. Also das war wirklich eine sehr erfolgreiche Mannschaft.
Ne? Anyway, wenn ihr es wisst.
Also die Antwort ist nicht Dynamo Kiew.
Nein, sie ist nicht Dynamo Kiew. Wenn ihr es wisst, von welchem Club Ante Čović zum VfB kam, dann gewinnt ihr die Mein VfB Krombacher Fangfrage und könnt mit dem VIP-Paket ins letzte Heimspiel der regulären Saison am kommenden Samstag. Montag 14 Uhr bitte ist Abgabe im E-Mail-Postfach von meinvfb.de.
Danach ist Schluss und es gibt keine Chance mehr. Wir wünschen euch viel Erfolg, drücken die Daumen, genauso wie dem VfB Stuttgart am Samstag bei Hertha BSC.
Bis dahin.
Ciao.
Podcast, der MeinVfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.